Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 52 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder eine sogenannte Story-Folge im Podcast. Und zwar sprechen wir mit einem Freelancer über seinen Alltag, wie er selbstständig geworden ist, was so seine Tipps zur Kundenakquise sind und vieles mehr. Bei uns ist heute Dennis Reimann. Moin Dennis.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst?
Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, bin ich Dennis Reimann. Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler aus Bremen. Bin neben dem auch stolzer Vater von zwei Kindern.
Ach, schön.
Genau, was im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit auch nochmal ein spannendes Thema ist.
Ja.
Ansonsten, ich bin vor allem im Bereich Web-Frontend unterwegs, da auch noch wieder speziell in E-Commerce-Projekten eigentlich primär und mittlerweile seit 9 Jahren jetzt selbstständig.
Vielleicht kurz nochmal so als Info reingeworfen für Leute, die den Podcast oder diese Vorstellungsfolge damals nicht gehört haben. Lukas und ich sind tatsächlich auch Frontend-Entwickler. Wir werden aber hier jetzt keinen Nerd-Talk oder sowas halten, also keine Techniken oder Libraries besprechen, sondern gehen halt tatsächlich nur auf die Selbstständigkeit von dir ein, Dennis.
Darf ich tatsächlich kurz direkt mal dazwischen grätschen? Du hast gesagt, du hast ja 2 Kinder. Wie alt sind die?
Die sind 6 und 9.
Also tatsächlich mit einem Kind in den Freelancer-Alltag quasi reingestartet? Und
ja, tatsächlich war die Geburt unserer Tochter auch so der Stein des Anstoßes in die Selbstständigkeit. Also vielleicht knüpfe ich da direkt mal an, um den Ball aufzunehmen. Es war nämlich damals so, oder ich fange noch ein Stück früher an. Und zwar im Studium habe ich zusammen mit einem Kommilitonen so eine Webplattform aufgebaut. Das war damals so die Web 2.0-Zeit. Irgendwie fühlte sich alles total geil und pioniermäßig an. Mhm. Und als das Studium dann fertig war, bin ich in eine Festanstellung gegangen, habe das 2 Jahre gemacht und wusste schon durch dieses Projekt, was wir da damals gemacht haben, dass ich eigentlich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte. Fand das damals aber noch ein bisschen zu früh, direkt nach dem Studium. Da hatte ich das Gefühl, da würde mich keiner ernst nehmen und habe dann erstmal 2 Jahre festangestellt gearbeitet. Und dann kam eben unsere Tochter, mit dem einherging, dass ich dann 2 Monate Elternzeit gemacht habe und in dieser Zeit gemerkt habe, wie geil das eigentlich ist, so frei über seine Zeit bestimmen zu können und ja, einfach selbst Dinge in der Hand zu haben, ne? Viel Zeit auch für das Kind zu haben, etc. Und dann bin ich halt nach der Elternzeit zurück in die Firma und hatte die Idee, auf eine 4-Tage-Woche runterzugehen. Und damals war das Ganze noch nicht so üblich, wie es heute üblich ist. Und das wollten die nicht. Und da spielte mir dann in die Karten, dass wir genau in der Elternzeit auch weil wir dann eben nicht mehr so viel Zeit für dieses Projekt hatten, dieses Webprojekt verkauft bekommen haben. Heißt, ich hatte ein bisschen Geld auf der hohen Kante.
Ja, perfekt.
Und eben so diese 2 Jahre Karenzzeit rum, die ich mir da gegeben hatte, um dann halt zu sehen, okay, ist Festanstellung jetzt was oder doch lieber Selbstständigkeit? Und da kamen eben dann diese 3 Dinge zusammen, die es relativ leicht gemacht haben, zu sagen, okay, dann springe ich jetzt ins kalte Wasser, kündige und versuch das mal eben so.
So ein bisschen auch jetzt oder nie, ne? Also irgendwann wird ja nicht weniger Verantwortung mit deinen Kindern dann auch noch. Und wann hast du nochmal so dieses plötzliche Geldsegen irgendwie, dass du was verkauft hast und plötzlich irgendwie Rücklagen hast für sowas?
Ja, genau. Also letzteres war tatsächlich irgendwie so rational der Sicherheitspunkt. Also zu wissen, okay, selbst wenn ich jetzt die ersten 2 Monate keine Projekte akquiriert bekomme, dann geht die Welt davon nicht unter. Das andere war eher so tatsächlich in der Zeit des Studiums, damals Web 2.0-Zeit, viele Barcamps bereist, Kontakte geknüpft, da einfach auch zu wissen, okay, ich habe einfach ein großes Netzwerk und da wird sich schon irgendwie Arbeit auftun. Plus, das ist ja heute noch schlimmer, aber selbst damals war es ja schon so, wenn man halbwegs gute Arbeit gemacht hat und mit dem Computer und dem Internet umgehen konnte, dann musste man sich eigentlich nicht großartig Sorgen machen, dass man Arbeit bekommt.
Absolut.
Finde ich richtig spannend, also weil sonst haben wir, also ich höre ganz oft, dass Freelancer Angst haben, weil sie vielleicht keine Einnahmen haben und so weiter und so fort. Ist mal spannend zu hören, dass jemand einfach ein Kind kriegt und dann entscheidet, ja, jetzt geht's los. So, also es ist ja ganz andersrum.
Also tatsächlich, die Angst, die ich eigentlich hatte, war genau andersrum. Nämlich, wir erinnern uns, Anknüpfungspunkt war eigentlich, ich will mehr Zeit haben. Ja. Und also ich habe von allen Seiten eigentlich immer nur gehört, du willst mehr Zeit haben und dich selbstständig machen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Und genau das war eigentlich auch immer für mich total die Motivation und hat dieses Experiment eigentlich auch ausgemacht. Also wenn mir jemand sagt, das kriegst du auf gar keinen Fall hin, dann strenge ich mich da doppelt an, dass das hinhaut. Ja. Und es war für mich einfach auch eine mega Genugtuung, eigentlich wirklich nach 2 Jahren, also die ersten 2 Jahre der Selbstständigkeit, rückblicken zu können und genau das eben bekommen zu haben, was ich wollte, nämlich nicht eine Woche mehr als 4 Stunden oder 4 Tage in der Woche gearbeitet zu haben und trotzdem halt irgendwie monetär auszukommen und glücklich zu sein.
Das ist, also auf jeden Fall auch eine coole Eigenschaft. Also die rate ich ja auch immer vielen Leuten, statt Kopf in den Sand zu stecken, lieber Vollgas geben. Die hilft einem auf jeden Fall dabei. Da wäre doch jetzt mal die Frage, wie hast du es dann gemacht, dass du den ersten Kunden gewonnen hast?
Das war tatsächlich, also ich sprach ja eben schon so von dem Netzwerk, was ganz okay war und das vielleicht auch für Leute da draußen, die jetzt sich auch irgendwie Gedanken machen, wie sie das vielleicht bewerkstelligen können. Also da half alleine damals schon irgendwie, als ich gekündigt hatte, drüber zu reden, dass dieser Schritt dann folgen wird. Und zumindest in meinem Fall war es so, dass viele Leute dann irgendwie auch so überlegt haben, okay, dann gucken wir mal, wen wir jetzt da noch weiter aus unserem Netzwerk auch drauf aufmerksam machen könnten und so. Und da kam damals ein Projekt zustande, das war so eine iPhone-App. Also ich habe mich damals auch so ziemlich viel in dem iOS-Umfeld bewegt. Damals gab es nur das iPhone, aber das war mit so eins der ersten Projekte, die ich dann da gemacht habe. Das war aber tatsächlich auch eine eher kleinere Sache, war aber ganz nett für den Einstieg dann.
Cool. Also.
Aber dann auch früh dran. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage, also die ist ja jetzt auch hoch, aber damals wird es ja wahrscheinlich noch nicht so viele iOS-Programmierer gegeben haben.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch so ein Thema, was mir eigentlich schon immer so sehr in die Karten gespielt hat. Also ich war eigentlich immer relativ früh dran mit den Themen. Hat dann auch irgendwie den Nachteil, dass gewisse Dinge, wenn sie im Mainstream ankommen, für mich den Reiz verlieren. aber dann gibt es da halt immer schon die nächste Sache, die man machen kann. Und wenn man eben halt früh dran ist damit, dann zählt man ja zwangsläufig, wenn man sich dafür interessiert, auch schnell zu den Leuten, die da vielleicht auch in dem Bereich bekannt sind, einfach weil es nicht ganz so viele gibt. Und dann ist man da auch schnell auf dem Radar. So.
Ja, cool. Also jetzt tatsächlich einen nördischen Spruch. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd, wenn man immer was Neues macht, weil da gibt es ja noch gar nicht die ganzen Fragen auf Stack Overflow.
Da muss man sich noch muss man sich selber noch die Handbücher durchlesen.
Genau, das ist so, aber das macht, finde ich, auch diese Pionierarbeit aus, die man da leistet. Und ich glaube, also wenn man selbstständig ist, dann ist man das ja auch meistens, weil man sich eben so für ein Thema begeistert, dass man sich vorstellen kann, da im Zweifelsfall dann doch auch mal irgendwie sich die Feierabenden oder Wochenenden mit um die Ohren zu hauen, ne?
Absolut, also gerade wenn man irgendwann anfängt, nicht mehr zu unterscheiden zwischen Feierabend und Arbeit, so, also natürlich schon noch irgendwie so ein bisschen, aber wenn man halt gerne, ohne drüber nachzudenken, über die Zeit hinaus rast, weil es einem Spaß macht.
Das ist vielleicht dann auch tatsächlich so eine etwas trügerische Falle, in die man schnell einfach auch reintappt, wenn man noch nicht ganz so viel Erfahrung hat, ne? Also ja. Vielleicht macht es unser Umfeld das auch besonders schwer, weil eben das Büro eigentlich der Laptop ist, den man nur eben aufklappen muss und losarbeiten kann. Das hat gute und schlechte Seiten.
Absolut. Also ich bin da zum Beispiel mal reingerutscht. Also ich arbeite jetzt seit einer Weile dran, das mal wieder loszuwerden. Aber also ich habe auch zu allem Jahr und Abend gesagt, was halt mega Spaß gemacht hat. Also dieser Podcast ist ja auch nur ein Resultat daraus, dass es eine coole Idee war. Und also es verrennt man sich sehr schnell drin und dann ist plötzlich gar keine Zeit mehr übrig.
Ja. Vor allen Dingen wird das Hobby dann vielleicht auch schnell, also man sagt ja immer so Hobby zum Beruf machen, aber das ist ja dann auch ein schmaler Grat nachher, dass wenn das Hobby dann zu sehr Beruf wird, dass das dann das Hobby komplett weicht und es eben dann nur noch Beruf ist.
Ja, ja, ich glaube, man muss da halt einfach aufpassen, dass einem die Dinge, die man macht, eben Spaß machen. Und klar, wahrscheinlich kann man sich das am Anfang nicht immer aussuchen. Und ich bin da tatsächlich, das sage ich auch jedem immer, mega dankbar dafür, eigentlich immer das Glück gehabt zu haben, in tollen Projekten mit netten Leuten und so bisher arbeiten zu können. Also ich hatte bisher wenig auszustehen in den 9 Jahren Selbstständigkeit. Deshalb bereue ich das auch keineswegs, diesen Schritt gegangen zu sein.
Du sagtest gerade, der erste Kunde kam über dein Netzwerk. Hat sich das so fortgetragen oder war das dann eher eine Ausnahme? Hast du dann tatsächlich auch aktiv mal Akquise betrieben?
Ich habe tatsächlich am Anfang relativ viel versucht, aktiv Akquise zu betreiben. Das lag aber auch an der Art Projekt, die ich damals gemacht habe. Also ich habe ja gesagt, das erste war so eine iPhone-App, die war eher klein. Damals war auch die Idee der Kunden quasi immer so, ja, das darf nicht viel kosten. Das ist ja auch nur so ein kleines Icon auf so einem Telefon. Und ich hatte anfangs schon das Problem, dass ich relativ, also dadurch, dass die Projektlaufzeit immer sehr kurz war, irgendwas zwischen 2 bis 4 Wochen, relativ viel versuchen musste, immer neuen Kram ranzuschleppen. Und das war dann mit auch einer der Gründe, warum ich nach relativ kurzer Zeit, also ich glaube so nach 1,5 Jahren irgendwann gesagt habe, diesen gesamten Bereich iOS, das schieße ich zumindest für Kundenprojekte ab. Ich hatte parallel noch eigene Apps im Store und zumindest wollte ich da kundenprojektmäßig nichts mehr machen, weil sich das halt eben nicht gelohnt hat. Und da sich dieser Bereich Webentwicklung und später dann vor allem halt Frontend alleine durch die Langläufigkeit der Projekte viel besser angeboten hat.
Ja, also du hast dann auch selber irgendwie Initiative ergriffen und gesagt, ich schreibe Kunden an. Hast du da irgendwie Kaltakquise richtig gemacht oder?
Nee, ich glaube, also tatsächlich so richtig akquiriert habe ich in den ganzen 9 Jahren nur wirklich zwei Projekte irgendwie so auf den Wegen. Also da bin ich, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner, um da nach Tipps für zu fragen, weil ich tatsächlich durch das Netzwerk ziemlich viel Glück hatte, immer gut mit Projekten ausgelastet zu sein und mich da meistens nicht drum kümmern musste, weil dann quasi sich die Projekte so die Klinke in die Hand gegeben haben, sage ich mal. Weil meistens ist es ja auch so, wenn, das auch wieder als Tipp für Leute, die sich das überlegen, stellt euch das im Grunde genommen, wenn ihr wisst oder davon überzeugt seid, dass ihr gute Arbeit machen könnt, stellt euch das nicht so schwer vor, weil ich glaube tatsächlich also sobald man in 2, 3 Projekten, Agenturen etc. gute Arbeit gemacht hat, dann fragen die einen immer wieder an. Und bei der aktuellen Marktsituation ist es einfach so, es gibt zu viel zu tun und zu wenig Leute, die das eben tun können.
Also in dem Bereich, im Frontend oder IT-Bereich insgesamt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich kann immer nur für diesen Bereich sprechen. Und wie gesagt, ich bin da mega dankbar für, dass zumindest da auf jeden Fall eben so ist.
Ja, absolut. Also wir versuchen ja mal so ein bisschen den Kontext durch diese verschiedenen Gäste zu schaffen. Du bist jetzt IT im IT-Bereich und da ist es dann einfach so, ne? Aber der Punkt Netzwerk, was vielleicht interessant wäre, hast du dich irgendwie aktiv darum bemüht, dass sich dein Netzwerk irgendwie erweitert oder hat sich das so ergeben? Warst du viel auf Meetups, Branchen-Events, irgendwie sowas?
Ja, ich würde sagen, da gibt's so 2 Kategorien von. Das eine ist, was man aktiv machen kann. Das andere ist einfach, was sich passiv ergibt. Mit letzterem meine ich eigentlich so, dass man eigentlich durch jedes neue Projekt oder jede neue Firma, in der man arbeitet, ja auch wieder neue Leute kennenlernt, ne? Und sagte ich ja eben schon, irgendwie, wenn man gute Arbeit macht, dann spricht sich das rum. Und so wächst das Ganze eben auch alleine dadurch, dass man nur arbeitet und rumkommt, recht organisch. Das stimmt. Und das andere ist, was man eben halt aktiv machen kann, das habe ich damals mehr gemacht, als ich es heute tue, ist wirklich viel auf Meetups unterwegs zu sein, Vorträge zu geben und solche Geschichten. Also dann zählt da auch noch nicht mal zu, aber sowas zu machen, eben wie Content-Marketing, Blogposts zu schreiben und Podcasts etc. Also da war ich früher umtriebiger, als ich es heute bin. Nichtsdestotrotz ist das schon mal gut, wenn man, wenn sowas einem Spaß macht, ne? Also wenn man auch Lust eben auf das hat und auch durchaus das nicht als Verpflichtung sieht, sich auch feierabends da nochmal auf dem Webmontag oder sowas rumzutreiben.
Interessant auch, dass du selber Vorträge gegeben hast. Das ist ja dann auch nochmal eine Form, irgendwie sich als Experte zu positionieren. Und man muss natürlich immer gucken, wenn man das jetzt nur auf Events macht, wo jetzt auch deinesgleichen quasi sitzt, dann ist es vielleicht bedingt wirkungsvoll. Aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, auf ein Gründer-Event gehst und denen erklärst, wie man eine IT-Sicherheit im Startup realisiert, zum Beispiel jetzt irgendwie, dann ist das vielleicht wirkungsvoll, ja.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube auch, ich habe selbst wenn ich da ein paar Sachen gemacht habe, nie direkt Sachen durchakquiriert, weil ich glaube, wenn man es darauf anlegt, dann tut man sich auch gut damit, tatsächlich nicht in der eigenen Bubble irgendwie Vorträge zu halten. Also ich sprach ja beispielsweise gerade von dem Webmontag, ne? Also da, das ist quasi so, ich predige das zu den Leuten, wo sie wahrscheinlich irgendwie so 70% eh schon von wissen. Und ich glaube, der richtige Mehrwert, gerade auch wenn man auf Akquise aus ist, liegt dann darin, eben genau auf solche Veranstaltungen zu gehen, von denen du gerade eher sprachst, ne? Dahin zu gehen, wo die Leute sind, die halt eigentlich ein Need aus einer anderen Domäne mitbringen und dann halt so die Verschmelzung in dem Fall mit der IT stattfinden kann und sich dadurch neue Lösungen ergeben.
Das ist auch irgendwie so der Punkt, den viele, glaube ich, wenn sie so denken, okay, wie kann ich jetzt, wenn ich als Freelancer Content Marketing mache, wie gehe ich das an? Dann überlegen die sich erstmal, okay, ich kann was darüber schreiben, wie man, ne, keine Ahnung, eine Website responsive baut. Und das Problem ist oft, wenn sie das dann zu technisch schreiben, dass dann die Kollegen dann vielleicht dankbar über diesen Blogpost sind, aber die willst du ja in der Regel nicht, die brauchen deine Dienstleistung nicht, die wollen nur wissen, wie sie es irgendwie machen können für ihr aktuelles Projekt oder was auch immer. Aber eben die Gründer, die willst halt mit Themen erreichen, die dann auch ja quasi für Laien erklärt sind, aber trotzdem relevant sind.
Ja, genau. Also ich glaube, so was Content-Marketing angeht, bin ich auch tatsächlich eher ein schlechtes Beispiel, weil, wie gesagt, eher am liebsten weit mit vorne dabei. Und wenn der Mainstream kommt, wird es langweilig. Und von daher sind mir diese nerdigen Topics, über die ich gern spreche und erzähle, da doch lieber.
Ja.
Jetzt wäre es noch mal interessant, also gerne auch mit Zeiten und gerne auch mit Bezug auf deine Kinder, wie dein Alltag so abläuft. Also will dir da nicht zu nahe treten, du musst natürlich nicht dein Privatleben mit ausplaudern, aber ich glaube, es wäre ziemlich interessant für alle mal zu hören, wie du das hinkriegst oder wie genau das sich gestaltet, dass du möglichst viel Zeit für deine Kinder hast.
Ja, also der aktuelle Teil ist, glaube ich, sogar as boring as it can get, weil also tatsächlich dadurch, dass sie jetzt 9 und 6 sind, läuft der und in Schule unterwegs sind, läuft der Alltag halt eigentlich sehr geregelt ab und das gleicht dann fast schon 9-to-5. Ne? Also ich bringe die Kinder irgendwie morgens um 8 in die Schule und bin dann abends quasi zum Abendessen wieder zu Hause, wenn ich nicht zu Hause gearbeitet habe. Spannender ist, glaube ich, tatsächlich in dem Hinblick die Zeit, wie das so vor ungefähr 5 Jahren aussah. Und da muss ich eben sagen, alleine dadurch, dass das halt absolut das Gegenteil war, also sehr unstrukturiert und dadurch, dass da auch viele Dinge einfach mal dazwischen kommen, hat mir da die Selbstständigkeit sehr in die Karten gespielt. Und gerade eben dadurch auch, dass man vielleicht dadurch, dass man nicht festangestellt ist, auch mal von zu Hause aus arbeiten kann etc., hat man da eben Freiheiten, die man sonst nicht so hat und kann dann eben auch genau dieses Unstrukturierte wesentlich besser abfangen. Also das hat es für uns zumindest sehr einfach gemacht und das fühlte sich immer richtig an, auch zu dieser Zeit eben selbstständig zu sein, weil es eigentlich Dinge nur vereinfacht hat für uns.
Aber ihr seid beide selbstständig, oder wie?
Nee, meine Frau nicht, aber also die ist an der Stelle, glaube ich, dann doch auch schon das ein oder andere Mal sehr dankbar dafür gewesen, dass ich durch eben das selbstbestimmte Arbeiten da sehr flexibel war und Dinge einfach abfangen konnte, wenn sie sich ergeben haben.
Ja, das finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wichtig so für alle Parteien in der Familie, weil das bietet halt Flexibilität. Also man kann halt auch mal einen Donnerstag zum Beispiel nicht arbeiten, stattdessen freitags oder andersrum.
Sitzt du grundsätzlich im Homeoffice oder hast du auch mal irgendwie Phasen, wo du beim Kunden sitzt oder im Coworking-Space arbeitest?
Das kommt ganz auf die Projekte an. Also in den letzten Jahren waren das meistens sehr langlaufende Projekte und wenn das hier in Bremen stattfindet, dann bin ich eigentlich immer auch sehr gerne vor Ort beim Kunden, einfach weil Ja, dann zum einen fallen die Abstimmungen viel leichter, zum anderen sind das auch einfache Faktoren wie, dann hat man jemanden, mit dem man mal eben schnell Mittag machen kann und sich auch außerhalb der Arbeit unterhalten kann. Hier zu Hause, also es fällt mir nicht schwer, mich da irgendwie zu disziplinieren und dann nicht, keine Ahnung, einen halben Tag nur Wäsche zu machen oder aufzuräumen, das ist nicht das Problem. Aber
ja, das habe ich auch nie, also Wäsche waschen steht bei mir nie als Option auf dem Plan.
Genau, aber es fällt einem doch schon schnell die Decke auf den Kopf, wenn man, also ich habe, eins meiner letzten Projekte war irgendwie so ein halbes Jahr für ein Unternehmen aus Stuttgart und klar bin ich da dann auch ab und zu mal vor Ort, nichtsdestotrotz, wenn man halt eigentlich hauptsächlich remote arbeitet und das dann größtenteils einfach nur zu Hause macht, also ich habe kein externes Büro mehr, dann entwickelt das irgendwie auch mit der Zeit unangenehme Züge.
Aber du hattest mal ein externes?
Ja, genau, also ich bin damals in so eine Bürogemeinschaft gezogen und das war eigentlich auch total nett, weil da ganz viele Selbstständige drin waren und zwar auch einige mit IT-Hintergrund, aber da war halt alles vertreten so. Da waren Stadtplaner drin, eine Nähwerkstatt und alles Mögliche. Also das war auch ein bunter Mix.
Cool. Ja, also ich finde es immer noch faszinierend, dass du alles andersrum gemacht hast, wie es, glaube ich, viele andere machen. So, also erstmal Büro, dann nicht mehr. Also einige machen es ja andersrum. aber cool. Ja, wichtiger Aspekt, den du auch angesprochen hast, ist das Decke auf den Kopf fallen. Das finde ich auch einen ziemlich wichtigen Punkt, seitdem ich jetzt tatsächlich auch ab und zu mal des Öfteren eben auch draußen bin und tatsächlich auch in einem Büro bin, finde ich das um einiges angenehmer, weil man einfach sich unterhalten kann. Das kennt man ja sonst wirklich nicht.
Kollegen sind alle weg und man hat nur, ja, es ist wirklich so. Hast du irgendwie so eine Routine, die du irgendwie durchgehst am Tag, dass du nicht so im Alltagstrott landest?
Also wenn ich jetzt gerade mal auf das gucke, was ich mache, dann ist das eigentlich wirklich sehr strukturiert, einfach, also fast schon echt langweilig, zumindest was den Ablauf angeht, ne? Also morgens haben wir halt ganz viele Meetings und so und nachmittags läuft dann die eigentliche Arbeit, aber tatsächlich, was ich sagen kann, was man sich gerade in so einer Situation dann etablieren sollte, wäre halt wirklich irgendwie einen Ausgleich weg vom Rechner zu schaffen, ne? Also ich habe das die ersten Jahre viel so gemacht, dass einfach auch gerade, weil das wirklich auch fast mein Hobby ist, da in dem Bereich dann auch noch feierabends irgendwie was zu machen. Und das ist zumindest langfristig gesehen, landet man da irgendwo, wo man nicht hin will. Mhm. So und ja. Nee, aber ansonsten so hab ich da nichts.
Das ist so die Gefahr von Hobby und Beruf und dann fängt man an, auch nach Feierabend noch daran zu arbeiten. Gerade bei so Sachen am Rechner und so ist natürlich dann irgendwann ein bisschen unschön für den Kopf auch, wenn man den ganzen Tag...
Ja, genau.
Hast du Tipps zum Thema irgendwie, was dein Workflow angeht, weil du ja sehr, also dein Background liegt ja sehr so im Bereich... Designer und Programmierer oder Frontend-Entwickler zusammenbringen. Hast du da irgendwie Tipps, wie man, wie du deinen Workflow da angehst? Auch Zusammenarbeit mit Kunden vielleicht?
Was ich da quasi so in der Zusammenarbeit eigentlich egal in welchen in Projekten, welcher Größenordnung und so gemerkt habe, dass tatsächlich das eigentliche Doing, also das würde ich jetzt in meinem Fall so als Programmieren bezeichnen, das ist tatsächlich nur ein Teil des Geschäfts, ne? Also ich würde es fast sagen, vielleicht auch nur die Hälfte. Der andere Teil ist eben Kommunikation und das drumherum. Also das sollte man tatsächlich auch nicht unterschätzen, vor allem wenn man eben in so einer Rolle als Selbstständiger in Projekte reingeht, ist man wird man ja oft auch dazu geholt, eben weil eine spezielle Art der Expertise fehlt oder sich die Leute halt irgendwie Impulse von außen erhoffen. Und von daher sollte man auf jeden Fall sehr kommunikationsfreudig sein und auch Verständnis für verschiedenste Situationen so mitbringen, ne? Also das, was meine Arbeit, finde ich, immer leichter gemacht hat, war nicht irgendwie, keine Ahnung, besser programmieren zu können oder so, sondern mehr die Situation zu verstehen, in die man reinkommt und auf Basis dessen dann irgendwie passenden Input für die Leute dort geben zu können.
Ja, stimmt. Gibt es so eine Sache, die du im Nachhinein gerne gewusst hättest, bevor du irgendwie selbstständig geworden bist? Weiß ich nicht. Hättest du dich vorher gerne mehr mit dem Thema Steuern beschäftigt? Irgendwie solche Sachen?
Wer beschäftigt sich schon gerne viel mit dem Thema?
Ja.
Thema, ne? Leute, also, die Wäsche waschen, statt zu arbeiten. Also da sehe ich Potenzial bei dir.
Nee, also ich würde tatsächlich sagen, gerade wenn ich jetzt drüber nachdenke, oder Leuten Tipps geben würde, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Also traut euch, mit Leuten darüber zu reden, einfach Fragen zu stellen und euch an Gleichgesinnte zu richten. Also wenn ich jetzt auf die ersten 2 Jahre meiner Selbstständigkeit blicke, dann war das auch echt viel Hilfe und viel Input von Kollegen aus Hamburg, die ich da bekommen habe. Und dieser Austausch, den man auch mit anderen Freiberuflern hat, und sei es nur hier sowas wie in diesem Podcast auch, dann, dann das ist halt Gold wert, ne? Verschiedenste Eindrücke zu gewinnen, Meinungen zu hören und auch mal zu fragen, so wie machst du das denn? Das ist halt viel wert. Und das ist ganz natürlich, dass man, wenn man sich da eben in so unbekanntes Terrain wie die Selbstständigkeit begibt, da kann man alles Mögliche lesen und so, aber es herrscht halt trotzdem so viel Unsicherheit und das darf man nicht als Makel auffassen, sondern sollte damit auch offen umgehen.
Ja, das Problem ist auch so ein bisschen, dass man das bestehende Netzwerk ja nicht unbedingt aus Selbstständigen besteht, ne? Wenn man angestellt war. Also oft ist es ja so, dass man dann halt viele angestellte Kollegen irgendwie aus dem Netzwerk hat, zumindest im beruflichen Kontext. Und wenn man sich dann selbstständig macht, dann steht man meistens damit so sehr alleine da. Mhm. Aber die Kollegen sind halt eben nicht in der gleichen Situation und können dann gewisse Sachen nicht nachvollziehen, wenn man sagt, oh, der Monat ist jetzt wieder richtig. Also wie gesagt, im IT ist das immer noch mal ein bisschen was anderes, weil da ist die Auftragslage eigentlich ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen ins Gespräch bringt. Aber auch da gibt es ja mal Auftragsflauten vielleicht oder so.
Ja, ich würd nur vermuten, dass es irgendwie ja schon so einen Anknüpfungspunkt gibt, ne? Also meistens kommt man ja nicht im isolierten Raum darauf, so, ach, vielleicht wäre ja auch eine Selbstständigkeit was, sondern vielleicht hat man ja irgendwo mal jemanden auf einer Konferenz darüber reden gehört oder also bei mir war es beispielsweise so, meine Eltern sind auch selbstständig. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Entscheidung so eine große Rolle gespielt hat, aber das wäre zumindest auch so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, okay, das kann sein, dass ich auch deshalb irgendwie da so ein bisschen geprägt bin.
Ich denke, also das steht ein bisschen mit dem Kampfgeist zusammen. Also irgendwie so, dass man einfach gewöhnt ist, also zumindest bei seinen Eltern halt gesehen hat, dass das kein Problem ist, auf eigenen Beinen zu stehen und das Risiko einzugehen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor.
Ja, genau. Ich glaube auch tatsächlich, also da spielen halt ganz viele Faktoren auch rein der eigenen Persönlichkeit. Und da muss halt auch jeder für sich selbst einfach wissen, ob das jetzt was ist oder nicht. Was ich aber, also ich unterhalte mich ja auch ganz viel irgendwie so mit Kollegen und so. Und bei einigen merkt man halt, wenn da so die, also anhand der Fragen, die sie fragen, merkt man, dass sie sich vielleicht auch mit diesem Thema für sich schon mal auseinandergesetzt haben. Und was ich einfach jedem nur raten kann, wenn er in sich halt diesen Geist spürt, da irgendwie was machen zu wollen, versuche ich einfach jeden dazu zu ermutigen oder zu unterstützen, das auch zu probieren. Einfach weil ich glaube, klar, das ist jetzt für unsere Branche vielleicht speziell. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist das was insgesamt so heutzutage immer selbstverständlicher wird, sich vielleicht selbstständig zu machen. Aber dass die Fallhöhe sehr gering ist, wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Und wenn man das denn merkt, sollte man es auf jeden Fall ausprobieren, weil klar sind da auch irgendwie schwierige Situationen bei. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal auf die letzten 9 Jahre zurückblicke, bin ich da auch total persönlich dran gewachsen und hab einfach Dinge gelernt und kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich nicht so gemacht hätte.
Man würde ja meinen, je älter man wird, desto höher wird eigentlich die Fallhöhe, ne? Also man gewöhnt sich an einen gewissen Lebensstandard, weil man vielleicht man macht da nicht mehr so viel Abstriche und dann ist vielleicht wie bei dir jetzt Kinder und Frau und man hat da mehr Verantwortung vielleicht. Deswegen ist vielleicht so eine Sache, wenn man es machen will, ruhig früher angehen.
Definitiv.
Wobei du ja jetzt auch ein gutes Gegenbeispiel bist. Aber ich glaube, es wird nicht einfacher dadurch, dass man sozusagen dann älter wird oder vielleicht auch ein Kind hat und
ja.
ne, solche Sachen.
Klar, also retrospektiv lässt sich das natürlich immer total leicht und schlüssig auch erzählen, was, wie das so gelaufen ist. Ich glaube auch nicht, dass ich das in der Situation jetzt mit Haus und Kindern und sowas einfach mal out of the blue machen würde. Aber ja, mein Tipp wäre einfach nur, wenn ihr den Funken in euch spürt, geht dem nach. Weil also irgendwann ärgert man sich dann vielleicht auch nicht, wenn man ärgert man sich dann auch, wenn man es nicht probiert hat.
Ja, absolut. Also kann ich absolut nur bestätigen. Ich glaube, so sind wir, also Yannick und ich sind, glaube ich, so ein bisschen darin gelandet, deswegen, oder? Weil wir einfach eine coole Idee umgesetzt haben im Freelancer.
Ach so, so meinst du. Ja, es ist so ein bisschen bei vielen, gerade im IT-Bereich.
Ja, also da ist halt.
Es gibt immer jemanden, der weiß, dass du was in dem Bereich machst und dann nebenberuflich auf dich zukommt und sagt, hey, kannst du nicht mal und sowas. Ich glaube, so viele Leute in dem Bereich rutschen da rein, weil sie einfach privat oder halt so außerhalb der Angestellten-Tätigkeit immer mal Anfragen bekommen und dann Leute sagen, ey, du kannst doch mal vielleicht hier meinen Kollege braucht für seine Seite irgendwie einen Entwickler. Sowas ist irgendwie die Story im IT-Bereich ganz oft.
Am besten finde ich immer, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dann so, ja, was machst du so? Ich bin Informatiker. Ah, ich habe da eine coole Idee für eine App.
Super, tatsächlich, danke. Tatsächlich habe ich mich auch gerade am Anfang der Selbstständigkeit viel, was solche Sachen angeht, mit Leuten zum Mittag getroffen und die waghalsigsten Dinge besprochen.
Das ist aber also Anfang, das kann man auch nicht raten, dass man das nicht, also oft wird es ja nichts oder man muss sich da schon ganz ehrlich hinsetzen und überlegen, ob das was werden kann. Und ich glaube, das ist aber so ein Tipp, den kann man nicht geben, weil das macht jeder am Anfang, weil er Bock drauf hat.
Ja.
Ja, du hast ja auch selber gesagt, du hast nebenbei ein bisschen eigene Sachen auch umgesetzt, Apps und so.
Ja.
Das ist im IT-Bereich irgendwie gang und gäbe fast. Also irgendwie setzt jeder nebenbei irgendwelche Projekte um. Und das ist ja auch so ein Zeichen davon, dass man irgendwie so einen gewissen diesen Gründergeist oder diesen Unternehmergeist ja in sich hat, dass man sagt, man will auch eigene Sachen schaffen und nicht immer nur die Ideen der Kunden umsetzen.
Genau, also ich kenne niemanden in meinem Kollegenumfeld, sage ich jetzt mal, der nicht spätestens nach 5 Jahren irgendwann auch mal den Gedanken hatte, so ich lasse das mit den Kundenprojekten jetzt sein und mache nur noch das, auf was ich Lust habe. Also das ist eine ganz natürliche Geschichte, glaube ich.
Ja, da muss man sich auch selbst kennen und wissen, was will man eigentlich, ist man da so der Typ für, weil da kommen ja dann nochmal, also als Programmierer, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, hat man erstmal nur seine Tätigkeit, also angestellter Programmierer. Wenn dann Freelancing daraus wird, dann muss man plötzlich sich um so Sachen wie Steuern kümmern, all diese Geschichten. Und wenn man dann noch ins Unternehmertum quasi geht, das ist ja dann nochmal so für mich so die dritte Stufe von dem Ganzen, da kommen dann nochmal irgendwie Marketing auf einen zu, das kann man sagen, im Freelancing in Form von Akquise so ein bisschen auch, aber ne, das ist nochmal so eine ganz andere Stufe. Da muss man sich selber kennen und wissen, worauf man eigentlich Bock hat, ob man sich das zutraut, ob man Lust darauf hat.
Ja, genau, und vor allem, was man will. Ne? Also ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen mit Leuten darüber geredet, ob denn irgendwie beispielsweise dieses Freelancing so eine Zwischenstufe ist zu vielleicht doch nochmal eben das machen, was du beschrieben hast, nämlich ein Unternehmen zu gründen oder eine Agentur aufzubauen mit mehreren Leuten, das Ganze dann zu skalieren. Ich glaube, das ist aber auch eine Typfrage, weil für mich, ich sage dann immer, für meine Situation ist das, was ich jetzt gerade habe, tatsächlich der Sweet Spot von allem. Ne? Also ich, wie gesagt, komme eher vor dem Hintergrund jetzt nicht damit irgendwie wahnsinnig Geld scheffeln zu wollen, sondern im Zweifelsfall ist mir eben halt die Freizeit oder dieser Freiheitsgrad, den ich eben durch dieses Selbstbestimmte auch habe, weitaus lieber als jetzt irgendwie mir noch zusätzliche Verpflichtungen in Form von Mitarbeitern etc. ins Boot zu holen. Ne? Weil sobald du dann irgendwie vielleicht auch nur für eine Person, der du einen Ausbildungsplatz oder sowas anbietest, verantwortlich bist, bist du eben halt in der Verantwortung und kannst nicht mehr so selbstbestimmt deine Entscheidungen treffen.
Das muss ja auch, also man könnte ja auch quasi sagen, okay, ich möchte langfristig nicht mehr so sehr diese Zeit gegen Geldsache machen, sondern ich will, kann mir nebenbei so eine Art, also in Anführungsstrichen passives Einkommen aufbauen, dass ich irgendwie nebenbei anfange, mir, weiß ich nicht, so wie Ralf, der war bei uns, ist ein Grafikdesigner, der verkauft halt nebenbei Icons. Sowas zum Beispiel.
Ja, ich, das ist auch tatsächlich noch ein zweiter guter Punkt, auf den ich noch hin wollte, weil da hast du gerade ja eben auch so ein bisschen drauf abgezielt. Also tatsächlich darf man auch gar nicht dieses Potenzial unterschätzen, was sich vielleicht dann auch entfesselt, wenn man erstmal so diesen initialen Schritt gemacht hat, sich selbstständig zu machen, so diese Ramp-up-Phase hinter sich hat, diesen ganzen ungemütlichen Kram wie eben Steuern etc., sich mit dem auseinanderzusetzen und irgendwann halt einfach mal die Zeit zu haben, sich auch für, also einfach Gedanken, um eigene Dinge machen zu können. Und bei mir sind das auch schon diverse Nebenprojekte gewesen, die jetzt mit der Zeit auch durchaus irgendwie so ganz gut einkömmlich Geld eingespielt haben. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Da kann sich noch durchaus mehr entwickeln, als ich freelance jetzt einfach und bin damit zufrieden.
Es ist eine schöne Möglichkeit, um auch Ideen irgendwie in so einem gesicherten Umfeld zu testen, ne? Weil du hast weiterhin dein Einkommen durch die Freelancer-Tätigkeit, kannst aber nebenbei halt an diesem Produkt arbeiten oder an diesen Tools. Und wenn sich daraus mehr ergibt, bist du jemand, der so viele Eisen ins Feuer legt und sagt, ich habe so ganz viele Sachen, die ich hier ins Rennen schicke und habe dann irgendwann so viel, was mir monatlich Geld einbringt, dass ich die Freelancer-Tätigkeit ganz runterschrauben kann oder also wirklich auf ein Minimum begrenzen kann.
Ja.
Oder du merkst, eine Sache funktioniert irgendwie richtig gut und du siehst da irgendwie so die Möglichkeit, wenn ich da mehr Zeit reingebe, also vielleicht Vollzeit wirklich mich darum kümmere und nicht mehr Freelancing oder andere Sachen, dann könnte daraus was Größeres werden und so weiter. Also ist in jeder Hinsicht irgendwie schön, weil man es testen kann und ein gesichertes Umfeld dafür hat.
Ja, also ich habe diese ganzen Projekte nebenbei eigentlich auch immer gemacht, weil das war halt auch auf mehrere Arten und Weisen total befruchtend. Ne? Also initial fängt das immer für mich so als technische Spielwiese an. Da kannst du all den, ich nenne es mal heißen Scheiß ausprobieren, den du in Kundenprojekten mal eben nicht so verkauft oder untergebracht bekommst. Zum anderen aber auch dadurch, dass du in diesem Umfeld eben alleine für das Produkt, nenne ich es jetzt mal, verantwortlich bist, lernst du eben halt auch auf ganz vielen anderen Ebenen Dinge wie zum Beispiel Marketing oder sich Gedanken über so eine Feature-Roadmap zu machen und so. Und das ist halt wiederum auf der anderen Seite auch wieder total guter Input für einen selber, für das, was man in den Kundenprojekten auch macht. Ne? Weil im Grunde genommen wächst die Expertise auch mit solchen Dingen.
Genau, also wenn ich mir überlege, du kannst es eigentlich so rückwirkend auch betrachten, dass wenn du jetzt als Freelancer wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehen würdest, dass diese Freelancer-Tätigkeit deinem Angestellten-Skill quasi, wenn man das so nennen möchte, auch total geholfen hat. Genauso eine unternehmerische Nebentätigkeit, deinem Freelancing irgendwie helfen kann. Ja. Also man erweitert halt wirklich so dieses Gefühl erstmal fürs unternehmerische Denken. Und das wiederum ist ja nochmal wieder ein Vorteil für Tätigkeiten. Man muss es ja nicht gleich in Vollzeit tun oder man muss es ja jetzt nicht als Tätigkeit sehen, die man dann wirklich macht, sondern es ist wirklich zum Ausprobieren oder um einfach, also wirklich im IT-Bereich bietet sich es halt an. Ich glaube, da macht es auch jeder irgendwie. Ich glaube, jeder, der irgendwie selbstständig in dem Bereich ist als Freelancer, auch die Angestellten, ne? Jeder hat irgendein kleines Baby, an dem er irgendwie bastelt und was macht. Ist auch die Einstiegshürde geringer als vielleicht für einen Texter oder so, der jetzt mit einem Text dann kann ein Buch schreiben zum Beispiel natürlich. Aber so ein Produkt wie jetzt eine Website oder sowas ist ja nochmal was anderes.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, das kommt einfach, den Punkt hatten wir ja vorhin auch schon, wenn man sich einfach gerne mit dem beschäftigt, was man macht, dann hört das halt nicht irgendwie nach Feierabend auf und so kommt man automatisch auf Ideen, die dann eben halt auch wieder die Kreativität fordern und fördern, ne?
Absolut, ja.
So, haben wir den Gründer-Talk abgeschlossen. Jetzt hat der richtig einen Rage.
Ja, eine kleine Abschweifung ins Gründertum.
Ja, schön. Ja, es ist ja sehr spannend für alle Gründer, die uns vielleicht zuhören. Ist das ja auf jeden Fall auch mal, waren das wichtige Fakten, die da vielleicht dazukommen? Oder wie sowas
entsteht. Ja, oder die mit der Idee spielen.
Ne? Eben, also absolut. Oder halt generell was haben, was man, wo es Potenzial hätte. Aber genau. Wir haben eine Traditionsfrage. Kennst du die schon?
Ich habe sie im Vorgespräch kurz erwähnt.
Genau, hau sie nochmal raus.
Kennst du sie? Nee, ich glaube, Janik hat die noch nicht.
Ich habe sie kurz erwähnt am Anfang.
Dann kannst du dir noch keine Gedanken machen dazu. Es ist nämlich immer wichtig, dass sie spontan beantwortet wird. Und zwar, was ist der eine einzigartige, großartige Tipp, den du jedem Freelancer mit auf den Weg geben wollen würdest?
Okay.
Und Action.
Ja, jetzt.
Das ist immer so gefolgt von einer langen Pause und dann kommt irgendwann.
Ja, ist tatsächlich schwierig, wenn, weil ich tatsächlich keine Zeit hatte, drüber nachzuhören, nachzudenken. Also, ja, ich nehme nochmal den Ball auf, den ich vorhin schon hatte, nämlich wirklich irgendwie auf sich selbst zu hören und auch wenn einem andere Leute da draußen sagen, das kann nicht funktionieren, du wirst nicht mehr Zeit haben, du wirst nicht mehr Geld verdienen, was auch immer. Wenn ihr dieses Gefühl in euch spürt, da wirklich was machen zu wollen, dann geht dem nach, weil zum einen wird es irgendwann wahrscheinlich dann faktisch zu spät dafür sein. Zum anderen, glaube ich, wächst in dem Gegenteil, nämlich so einer Festanstellung, vielleicht dann auch die Unzufriedenheit, wenn man so einer Chance nicht nachgeht. Und ich glaube tatsächlich, zum einen ist die Fallhöhe gering, zum anderen sollte man das aber einfach auch ausprobiert haben. Also ich blick wirklich irgendwie auf diese 9 Jahre, die ich jetzt hinter mir habe, sehr positiv zurück und versuche das so auch jedem an die Hand zu geben.
Auch immer spannend zu gucken, von wem kommt so ein Ratschlag, wenn jemand dir sagt, hey, du wirst nicht mehr Zeit haben oder sowas. Was ist das für ein Mensch und in welcher Situation ist der? War der selbst schon mal selbstständig? Ist der gerade selbstständig?
Ja, genau.
Ist ein Kollege einfach, der dir beim Mittagessen sagt, dass es eine Scheißidee ist, sich selbstständig zu machen.
Ja, und der sich das für sich einfach absolut nicht vorstellen kann. Was ja auch, also ja, fair enough, ne? Also ich will ja auch nicht sagen, dass das das Beste seit geschnitten Brot ist, weil das eben tatsächlich eine Persönlichkeitsfrage ist.
Total.
Absolut. Ja. Also der, ja, nee, also habe ich auch noch nie anders entdeckt. Es gibt genau die zwei Typen, die dazu passen und die eben wirklich gar nicht dazu passen. Also, was ja auch total in Ordnung ist.
Man braucht halt, das ist wirklich so eine Sache, kenn dich auch selbst, versuch, nimm dir die Zeit quasi, dich auch mal selber zu fragen, was bist du der Typ dafür, auch mal einen Abend länger zu sitzen, weil auch wenn man natürlich letztendlich mehr Zeit haben möchte, ist am Anfang oft so, dass die Selbstständigkeit doch schon ein bisschen längere Abende mit sich zieht, weil man erstmal sich einarbeiten muss, sich mit Thematiken beschäftigen muss, mit denen man sich vorher gar nicht beschäftigt hat. Aber es ist auch alles eine Sache, wie gehe ich das an, wie plane ich das? Und deswegen ist irgendwie so wichtig, dass man Leute fragt oder mit Leuten redet, die das vielleicht auch selber schon gemacht haben, weil die geben eigentlich die besten Tipps in dem Bereich.
Ja, genau. Ja. Vielleicht an der Stelle auch in Sachen Outreach das persönliche Angebot. Also wenn da jemand irgendwie grundsätzliche Fragen hat, haut mich ruhig auf Twitter an. Also
Das kommt vielleicht da gerne, wo man dich anhauen kann.
Hm? Genau, wo findet man dich denn?
Tatsächlich auf Twitter, das wäre so der erste Kanal. Ich habe da neulich gerade alle meine vergangenen Tweets gelöscht, nicht wundern. ansonsten auch gerne per Mail oder auf meiner Website dennisreimann.de. Das klingt jetzt schon so extrem nach, wir sind hier auf dem Weg nach draußen.
Also tatsächlich, wir sind tatsächlich auch langsam.
Ja, alles gut. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und mich gewundert, dass wir so lange schon am Sprechen sind.
Ja, das ist immer krass.
Geht schnell rum.
Das ist krass. Ich habe gesehen, wir wollten dir, glaube ich, auch schon per Twitter schreiben im Zuge der Folgenplanung. Das ging aber nicht. Du musst noch mal einstellen, dass Leute dir DMs schreiben können.
Okay.
Dann müsste man sich erst gegenseitig folgen und das ist immer für so einen Erstkontakt ein bisschen langwidrig, ne?
Alles klar.
Aber
guter Hinweis, danke.
Aber cooles Angebot, das ist, finde ich, auch immer so, wir haben auch so eine Facebook-Gruppe und einen Slack-Channel. Das ist immer so eine Sache, dass sich die Freelancer untereinander so ein bisschen connecten oder potenzielle Freelancer mit bereits Freelancern oder so, dass man sich halt vorher schon mal ein bisschen unterhält oder man spricht, das Netzwerk erweitert sich so nebenbei ein bisschen und man weiß halt auch nie, was daraus entsteht, ob man irgendwie mal zusammen einen Auftrag macht, ob man später, wenn es denn doch mal irgendwann ins Unternehmertum geht, vielleicht geht man irgendwann mal ein Projekt zusammen an oder so, kann nie schaden.
Richtig.
Also man weiß nie, was aus sich sowas ergibt. Ja.
Cool.
Cool. Dennis, ich glaube, wir sind langsam am Ende. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du hier warst und so viel interessante Sachen aus deinem Alltag erzählt hast.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank für die netten Fragen und dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
War auf jeden Fall mega spannend. Also fand ich gerade auch mal schön, jemanden zu haben, der sich selbstständig ist und Kinder hat. Das fand ich tatsächlich einen ziemlich coolen Aspekt.
Ja, man musste jetzt sich Mühe geben, dass man hier keine Branchenfragen stellt. Wenn man hier schon mal einen Frontend-Entwickler sitzt.
Das also, machen wir
an erstmal so Glaubensfrage. Grunt oder Galb?
Genau. Jetzt kann Yannick wieder starten mit seinem Monolog.
Ja, danke, dass du das so motivierend anmoderierst. Wir haben, was ich schon erwähnt hatte, eine Facebook-Gruppe und einen Slack. Workspace. Da könnt ihr gerne beitreten, da sind andere Freelancer, da könnt ihr euch austauschen, gegenseitig Aufträge hin und her schieben und ja, vielleicht irgendwie auch so einen Mentor finden, wenn ihr gerade am Anfang seid. Sonst könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben oder eben Dennis. Links sind alle in den Shownotes, auch die zu Dennis Kanälen. Und wir haben, wenn ich jetzt, ich muss gerade überlegen, ich glaube, die Learn Freelancing App, die wir jetzt seit ein paar Wochen ankündigen, müsste jetzt draußen sein. Findet ihr im App Store und im Google Play Store, und da sind ja alle möglichen Thematiken zur Selbstständigkeit in Form von so Lektionen, könnt ihr so durchswipen und kann man mal eben schön in der Bahn oder auf dem Rückweg vom Kundenmeeting oder sowas durchgehen, zum Thema Buchhaltung, zum Thema Kundenakquise, Krankenversicherung, KSK, alles Mögliche, was so als Freelancer relevant ist, auch teilweise für Fortgeschrittene. Das Ganze werden wir erweitern, und zwar mit Partnern, die da regelmäßig neue Inhalte für erstellen. Ist kostenlos und ja, ohne irgendwelche versteckten Kosten quasi. Könnt ihr euch dann vielleicht jetzt runterladen, wenn nicht, dann behaltet mal unseren Twitter- und Instagram-Kanal im Auge. Da werden wir die Links dann posten, wenn es draußen ist. Ja, und ansonsten geht es ja jetzt auch schon auf Dezember zu. Der Freelancer Adventskalender ist ab dem 1. Dezember dann wieder befüllt. Ist jetzt das Update im App Store. Könnt ihr euch auch sehr gern runterladen. Da haben wir 24 E-Books, Videos, Kurse, Rabatte, alles Mögliche drin für euch. Auch das ist kostenlos. Ja, das war's mit dem Dienst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und danke nochmal, Dennis, dass du hier warst.
Schönes Wochenende. Sehr gern.
Servus.
Danke sehr. Bis nächste Woche. Bye.